Willkommen bei Breaking Bad. Wir nehmen euch mit in ein Gespräch über tiermedizinische Themen, über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich. Wir, das sind Jana und Karim, Tierärzte und Hosts dieses Podcasts. Karim kennt ihr schon von seinem YouTube-Kanal Der Tierarzt. Unser Ziel ist es hier, Unverständliches verständlich zu machen, neue Erkenntnisse zu verbreiten, zum Diskurs anzuregen und euch dabei auch noch möglichst gut zu unterhalten. In Folge 2 geht es um Mythen aus der Tiermedizin. Viel Spaß dabei! Hallo Karim!
Hallo Jana!
Na, wie geht's dir?
Gut, und dir?
Auch, danke.
Was gibt's Neues aus den US of A?
Ich lebe mich hier langsam ein. Also ich bin ja jetzt gerade eine Weile hier, um ein bisschen an meiner Dissertation zu basteln. Und es ist echt ganz cool, muss man sagen. Ich bin in Boston und die Stadt ist der Hammer. Also ich bin sehr positiv überrascht. Überhaupt nicht USA-Klischee-mäßig, sondern...
ich unterbreche, aber es ist schon krass, dass alle Europäer, mit denen man redet, so das gleiche Klischee mittlerweile im Kopf haben, was die USA angeht, oder?
Ja, ich glaube, das ist so ein Südstaatenbild, ne?
Ja, genau, so ein bisschen.
Lustigerweise hat mir gestern ein Ami erzählt, dass er eigentlich gerne das Land in Nord und Süd geteilt sehen würde.
Okay, alles klar.
Also krass. Nicht nur die Europäer, auch die Amis haben dieses Klischee vor Augen.
Und, krass, okay.
Ja, also hast eigentlich gesagt, ist es...
Hast du ihm gesagt, dass wir damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben?
Ja, nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. Der war schon sehr pro-europäisch und sehr aufgeschlossen. Das hat schon war ganz witzig mit dem. Ja, eigentlich ist es hier so ein bisschen USA-Light, so für Leute, die sich erstmal so ein bisschen langsam rantasten wollen an die Dimensionen und an die Mentalität, dann kann man die Ostküste, glaube ich, ganz gut nehmen.
Okay.
Und bei dir, wie war denn dein Urlaub so?
Gut, es war wirklich sehr, sehr schön. Also ich war in Schweden, ganz im Norden, im Polarkreis, wo die Sonne nicht so richtig untergeht.
Oh, schön.
Und ja, es war krass. Ich war da jetzt wandern. Letztes Mal war ich vor 5 Jahren da und da hat es nur geregnet. Diesmal nur Sonnenschein, das war jetzt wirklich ganz anders. Und wir wollten zu zwei Kumpels wollte ich eine 5-Tagestour machen, 110 Kilometer mit Rucksack und allem. Und am ersten Tag haben wir eine deutsche Familie getroffen auf dem Weg. Und die meinten so, hey Jungs, da gibt es eine Abkürzung. Mhm. Und meine beiden Kumpels
so
sind direkt drauf
angesprungen. So geht jeder Horrorfilm los,
Kelly. Ja, genau. Ohne Mist, wirklich. So Hillbilly-Horror. Und meine beiden Kumpels sind mega drauf angesprungen und meinen so, ja cool, eine Abkürzung, Hammer. Und dann haben wir am nächsten Tag versucht, diese Abkürzung zu finden, sind aber in das falsche Tal abgebogen und haben dann 6 Stunden später nach 1000 Höhenmetern Steigung festgestellt, dass wir den Kebnekaise, den höchsten Berg Schwedens, hochgewandert sind. Und das
eine
scheiß Sackgasse war.
Das ist eine gute Story.
Ja, es ist wirklich eine gute Story. Aber naja, dann sind wir zurück runter. Das hat dann nur so die Hälfte der Zeit gedauert. Und dann am nächsten Tag haben wir so kleinere Touren gemacht, sind dann die Runde nicht, also diese Strecke nicht zu Ende gelaufen. Aber es war trotzdem lustig. Aber was richtig cool war, ich habe am ersten Tag, wer mir auf Instagram folgt, hat das gesehen, Milda getroffen, ist ein Golden Retriever. Mhm. Und die ist, habe ich dann später erfahren, tatsächlich diesen Kebnekaise komplett hochgewandert. Die hat dann so Schüchchen anbekommen an die Pfoten.
Mhm.
Und dann ist sie da innerhalb von 16 Stunden diesen riesigen Berg komplett hoch. Dann haben die sich da den nicht so richtigen Sonnenaufgang angeguckt und sind wieder runtergewandert. Und dieser Hund hat das alles mitgemacht.
Goldie.
Ohne Mist, wirklich. Richtig beeindruckend. Echt krass. So, aber weshalb waren wir eigentlich hier?
Wir wollten heute uns ein bisschen was erzählen über Mythen aus der Tierwelt.
Ja, da gibt's einige.
Mhm. Ja, ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil irgendwie war früher immer so die Frage, muss jetzt die Nase von meinem Hund, muss die jetzt feucht sein oder muss die trocken sein? Und was ist denn eigentlich, ist der jetzt krank und ist der schlecht? Und ich hatte da nie so richtig eine Antwort drauf und habe immer vorm Studium gedacht, naja, ich bin dann mal gespannt, was ich denn dann darüber lerne.
Ja, ging mir auch so.
Im Endeffekt natürlich nichts, weil es völlig irrelevant ist. So viel schon mal zum Vorwegnehmen. Aber tatsächlich gibt's doch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, physiologischere Variante. Und zwar hat das einen Grund, und zwar haben Tiere sowas wie ein Richtungsriechen. Das finde ich ziemlich cool.
Okay.
Und zwar
was heißt das?
Und zwar haben die super viele Kälterezeptoren an ihren Nasen, die, wenn die feucht sind, quasi ihnen signalisieren, wo jetzt dieser Geruch, den sie gerade aufnehmen, herkommt, aus welcher Richtung. Das heißt, eine feuchte Nase hat tatsächlich einen Sinn bei Tieren. Das heißt aber im Umkehrschluss überhaupt nicht, dass sie mit trockener Nase irgendwie nicht in Ordnung sind oder krank wären oder so, sondern die ist halt mal feucht, mal trocken, wie auch immer. Myth busted, ist völlig egal. Nur die feuchte Nase sorgt dafür, dass sie ein bisschen besser riechen.
Krass, okay. Das, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex, weil ich du hattest so in der Vorbereitung ja erzählt, was so das übergeordnete Thema ist. Und ich hatte was komplett anderes erwartet. Das habe ich einfach noch nie gehört. Krass.
Was hast du denn erwartet?
Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ja, das ist ein Überbleibsel von früher, weil Hunde eine nasse Nase brauchten, weil, keine Ahnung was. Aber dieses mit dem Richtungsriechen, das habe ich, es macht ja total Sinn.
Ja, das ist total krass. Ne?
Ja, mega.
Ja. Also generell sind die natürlich auch viel bessere Riecher als wir. Und jetzt kommt, Achtung, das unnütze Wissen des Tages.
Oh ja.
Wie man Spezies nennt, die gut riechen. Hast du irgendeine Idee?
Die gut riechen?
Mhm. Können nicht die für uns gut riechen.
nein, ich habe keinen Plan. Klär mich auf.
Makrosmaten.
Das okay.
Der Wahnsinn, ne? Das wird jetzt für immer in deinem Kopf hängen bleiben und ja, nie wieder eine Anwendung finden. ja, also da gehören natürlich so Klassiker dazu wie irgendwie Hunde, Wölfe, aber auch Nager und, was mir überhaupt nicht bewusst war, Fische. Fische können Fische? Auch richtig gut riechen. Ja, es funktioniert auch im Wasser, die Geschichte.
Ach krass.
Ja.
Ah, vielleicht, da löst es sich ja vielleicht sogar noch besser so, also als in der Luft, oder? So groß.
Also bei Haien hat man das ja auf jeden Fall schon mal gehört, dass sie so über super lange Distanzen ihre Beute riechen.
Ja.
Und bei Wölfen auch, die irgendwie haben auf 5 Kilometer oder so, dass sie da wild erschnüffeln können.
Mhm.
Ja, und dafür haben die natürlich auch einen riesen biologischen Apparat dahinter, der das Ganze verarbeitet. Die haben, also bei Wölfen habe ich so eine Zahl gefunden von 1000 verschiedenen Rezeptortypen. Und auch das Areal in der Nase, was die Sinneseindrücke aufnimmt, ist viel größer als beim Menschen. Wo man lange Zeit gedacht hat, er wäre ein Mikrosmart.
Okay, ja.
Ist gar nicht so wahnsinnig so, sondern wir haben scheinbar eher so eine andere Verteilung, welche Sachen wir gut riechen im Vergleich zu anderen Spezies.
Entschuldigung, aber das klingt so ein bisschen so, nein Mensch, du bist nicht schlecht, du bist anders.
Ja, genau. Aber es, wenn die Wissenschaft das sagt, Karim.
Dann ist es okay, dann ist es legitim, absolut,
richtig. Ja. Ja, also wir können schon auch ein bisschen was, aber so gut wie irgendwie der Hund, der sogar diabetische Ketoazidosen riechen kann oder verschiedene Krebsformen oder auch so Gasbrand oder so, das kriegen wir natürlich irgendwie nicht hin, leider. Mhm. Deswegen haben sich schon manchmal Leute gedacht, wir sollten so eine Hundenase nachbauen.
Ah, okay.
Ja, da gibt's spannende Berichte aus Japan, habe ich was gefunden. Die bauen eine Electronic Dog Nose über so eine Plasmaoberfläche mit Antigen-Antikörper-Komplexreaktionen und so, richtig fancy. Ich verstehe nichts von diesem Paper, aber es ist spannend, sich anzuschauen.
Und wofür soll das dann eingesetzt werden?
Ich glaube, das hat so Security-Hintergründe, so halt, Drogen erschnüffeln, Sprengstoff erschnüffeln.
Natürlich, ja.
Wie auch immer. Mhm.
Okay, krass.
Ja, schon echt spannend. Also man kommt da vom Hölzchen aufs Stöckchen, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst.
Mhm.
Noch was Spannendes kann ich erzählen, und zwar zum Vomeronasalorgan.
Mhm. Schon mal gehört,
du weißt natürlich, was es ist,
erklär's
aber
noch mal.
Viele wissen es vielleicht nicht. Und zwar haben viele Tierarten, unter anderem Reptilien, aber auch viele Säuger, ein besonderes Organ in der Nase, was für die Aufnahme von Pheromonen zuständig ist. Und zwar kennt man das vielleicht, wenn Pferde Flehmen, also den Kopf so ganz nach oben strecken und ihre Oberlippe so einrollen, Dann hören sie mit ihrem, dann riechen sie mit ihrem Vomeronasalorgan, weil das nämlich nur funktioniert, wenn da Flüssigkeit drankommt und die darin gelösten Moleküle. Und das ist eben für die Aufnahme von Pheromonen, also Sexualduftstoffen, zuständig und ist im Gegensatz zum normalen Riechen, bildet das keine Toleranz aus. Also die können nicht abstumpfen dagegen. Es gibt keinen Pheromongeruch, den sie irgendwann nicht mehr riechen. Das finde ich ganz spannend. Und beim Mensch ist sowas angelegt und geht aber dann irgendwann in der Embryonalentwicklung so verloren oder zumindest der Nerv existiert dann nicht mehr. Deswegen können wir das nicht.
Aber das heißt, dass wir das vielleicht mal irgendwann konnten?
Eventuell, man weiß es nicht.
Ja, spannend, okay. Mhm. Und das mit dem Abstumpfen, das bedeutet, also wenn ich mich mit Parfum einsprühe, dann rieche ich das ja nach irgendwie 5 Minuten Richtig. Selbst nicht mehr. Aber das funktioniert dann mit den Pheromonen bei Tieren nicht.
Genau. Krass. Sobald die anfangen zu züngeln, zum Beispiel die Schlange, und damit ihr Vomeronasalorgan füttert, dann riechen die Pheromone.
Das ist doch bestimmt voll nervig, oder? Wenn du das nicht abschalten kannst.
Ja, du darfst halt nicht flämen den ganzen Tag oder nicht züngeln. Okay.
Ja, gutes Argument. Ich finde übrigens, dass Tiere, die flämen, immer ein bisschen bescheuert aussehen.
Ja, das ist wohl wahr.
Die sehen immer so ein bisschen, sehen immer so ein bisschen dümmlich aus. Es gibt, bei Katzen gibt's das auch, oder?
Ja, genau.
Ja, die sehen immer ultra bescheuert aus, weil die dann auch die Augen so halb zumachen und so ultra konzentriert aussehen und dann immer so die Lippe hochziehen. Das ist, vielleicht, wer zuhört, kann das ja mal googeln. Sehr witzig.
So, dann habe ich noch einen wunderschönen oder zwei lustige Fakten fürs Ende. Die haben überhaupt nichts mehr mit Tieren zu tun, aber ich fand sie witzig. Und zwar, natürlich muss man ja alles irgendwie in Einheiten verpacken. Mhm. Und um jetzt die Einheit einer Geruchsquelle zu beschreiben, hat sich irgendwann mal jemand gedacht, wir führen eine Einheit ein, die nennt sich Olf.
Olf, ja.
Und die ist definiert wie folgt, Achtung, das ist die Geruchsbelastung, die von einem Erwachsenen mit Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag, 1,8 Quadratmetern Hautoberfläche in sitzender Tätigkeit ausgeht.
What?
Wie geil ist das denn bitte? Und Achtung, Raucher haben, also dementsprechend ist das, was ich gerade gesagt habe, ein Olf. Raucher haben durchschnittlich 25 Olf und ein Sportler nach dem Training bis zu 30 Olf.
Okay, das ist jetzt aber gar nicht so viel Unterschied zum Raucher.
Ja, nur dass die das mit dem Duschen ganz gut wegkriegen.
Das stimmt, ja. Aber also...
Das ist ein bisschen bescheuert, ne?
Ja, das wirkt jetzt nicht so ultra wissenschaftlich, weil so...
Nein, das ist auch, glaube ich, mehr so anekdotisch und ein bisschen historisch. Es gibt schon auch so eine EU-Einheit, so olfactory units oder so. Das ist dann die Moleküldichte pro Volumen oder so.
Okay. Now
da wird es dann wieder wissenschaftlich. Aber ich dachte, für den Unterhaltungswert ist das Olf besser geeignet.
Das Olf, okay, alles klar.
Wunderschön,
das heißt,
ne?
Wenn wir jetzt demnächst... Leute haben, die stinken, kann man über das Olf reden. Und sie verstehen es da nicht unbedingt.
Du kannst sie beleidigen, ohne dass sie es merken. Boah, du
Hammer.
Bist halt ganz schön hoch auf der Olf-Skala.
Ja. Ja, ist gut zu wissen.
Und noch ein Fun-Fact von Wikipedia. 2017 ist in den USA die Quote der Nasenkorrekturen um 13% gestiegen und man ist sich ziemlich sicher, dass das mit der Selfie-Kultur zusammenhängt, weil auf einem Selfie die Nase immer größer wirkt.
Ach so, weil sie näher an der Linse ist quasi.
Ja, genau. Und dann meinen eben mehr Leute, sie müssten sich die Nase korrigieren lassen.
Ach krass, okay.
Ich hatte Spaß bei meiner Recherche, du merkst es.
Ich merke das. Aber ist echt spannend, cool. Also wir haben jetzt einen von... Hunde mit trockener Nase, ein Potpourri an Geruchsfakten sozusagen.
Ja, man findet kein Ende mehr.
Ich kenne das, wenn ich so in Recherche bin, dann falle ich manchmal auch so in dieses Loch und dann so, und dann gibt es hier noch einen Artikel und da noch und dann am Ende landet man halt beim Olf, ja. Verstehe ich.
Was hast du dir denn angeschaut für heute?
Ja, so ungefähr ging es mir auch. Also, als ich Kind war, ich bin in Bonn, also nicht so ultra ländlich aufgewachsen, aber es gab immer diesen Mythos des Kühe-Schubsens. Kennst du das?
Das habe ich, also gesagt hat mir das noch keiner. Ich habe mal davon gelesen und dachte mir, wer glaubt denn den Müll? Aber scheinbar existiert das.
Unter anderem Karims, die in Bonn aufwachsen und 10 sind, glauben sowas. Oh. Nein, also tatsächlich, als Kind war ich irgendwie, das war so omnipräsent, dass es irgendwann diesen Mythos gab, dass halt, also für die, die es nicht kennen, Kühlschubsen ist das Hobby der Landjugend, dass man zu schlafenden Kühen hingeht und da diese im Stehen schlafen, kann man sie umschubsen und die können dann nicht mehr von alleine aufstehen und das ist anscheinend witzig. Ja, wie Jana schon gesagt hat.
Die können noch nicht mal aufstehen.
Ja, genau. Okay. Du hast schon einen der Punkte angesprochen, das macht vorn und hinten krass gar keinen Sinn. Aber es ist so popkulturell oder wie auch immer vertreten, dass es sogar in wissenschaftlichen Büchern auftaucht. Ich habe das nämlich gefunden in einem Fachbuch über, wie heißt es, Paläontologie? Halt so Dinosaurierkunde. Da ging es um vermutete Jagdtaktiken von Tyrannosaurus Rex. Und, ja, und da wurde beschrieben, die haben ja so kleine Ärmchen. Ja. Und da wurde beschrieben, dass die, wenn die an Triceratops gehen, also die mit den drei Hörnern, dass sie die umkippen, so indem sie mit der Schnauze gegen die hauen und dass das wie Kühe schubsen sei, das ähnliche Prinzip, weil der Triceratops dann nicht mehr aufstehen kann. Und das ist ein Fachbuch.
Oh je, da hat aber jemand die Vergleiche nicht so ganz recherchiert.
Yes, vielleicht. Naja, also über den Tyrannosaurus Rex kann ich jetzt nichts sagen, aber Kühe schubsen ist Quatsch. Es gibt keine Belege, dass das irgendwann mal geschehen sein soll tatsächlich. Und es macht auch gar keinen Sinn, weil Kühe schlafen nicht im Stehen. Kühe schlafen im Liegen, wie die meisten Tiere. Das, was man ja kennt, ist von Pferden, weil Pferde können die Kniescheibe einhängen sozusagen und dann sind die Hintergliedmaßen versteift und dann können die tatsächlich im Stehen schlafen, weil es dann keine Muskelanstrengung mehr erfordert. Kühe können das nicht. Kühe schlafen auf der Brust. Und der Grund dafür ist, dass die ja den Pansen haben, wo so Mikrobakterien, die Zellulose aus dem Gras und was die halt zu fressen verdauen. Mhm. Und damit der Pansen, der an der Seite liegt, nicht aufgast, sondern die haben ja den sogenannten Ructus, also Kühe rülpsen, um dieses Gas abzulassen. Und das geht nur, wenn die auf der Brust liegen. Ich habe Fun Fact gefunden. Rinder schlafen 12 Minuten pro Tag auf der Seite. Aber das ist es dann auch. Ja, also, Kühe schlafen nicht im Stehen, deshalb macht das eh keinen Sinn. Abgesehen davon man muss sich das mal bildlich vorstellen. Da geht jemand hin, selbst wenn die Kuh im Stehen schlafen würde, und versucht die umzuschubsen, und es geht ja irgendwie immer davon aus, dass die Kuh nichts macht.
Yeah. Das könnte vielleicht noch sein bei dem einen oder anderen Exemplar, aber ich meine, du hattest ja auch Tierzucht und Genetik. Du durftest auch irgendwie Kuhgewichte schätzen.
Yes, genau, richtig. Ja, das, was Jana anspricht, ist, dass es ist tatsächlich Teil einer Prüfung während des Tiermedizinstudiums, dass man eine Kuh vorgeführt bekommt und dann schätzen muss, wie viel die wiegt. Ist jetzt fraglich, ob das so ultra sinnvoll ist, aber Kühe, selbst kleine Kühe wiegen so 500 Kilo und die großen Bullen, die wiegen auch mal eine Tonne.
Das musst du auch erstmal umschubsen können.
Ja, das ist halt wie eine A-Klasse umschubsen.
Brauchst du schon so einen
Crossfit dafür. Wirklich, genau. Hier diese, wie heißt sie, Sigmundsdottir hier oder den Magnus Carlsson oder wie auch immer er heißt.
Okay, egal, auf jeden Fall. Du bist drin in dem Game, ich höre schon.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, Magnus Carlsson ist der Schachspieler. Aber isländische Namen klingen für mich sehr ähnlich. Egal, der Schachspieler kann bestimmt auch Kühe umschubsen. Also eine Kuh umschubsen, selbst wenn sie stehen würde, ziemlich schwierig, weil die sind halt schwer und ultra agil. Wer schon mal in den Alpen Kühe gesehen hat, weiß, dass die halt, also die springen und die rennen und die sind nicht so, wie man sich das vorstellt, dass die so plump immer nur rumstehen. Sondern wenn man die Kuh lässt und ihr den Raum bietet, dann sind das sehr agile Tiere. Fraglich ist natürlich, woher kommt denn dieser Mythos?
Und das ist allerdings die Frage. Ne?
Ja, man weiß es nicht genau, das ist die enttäuschende Nachricht. Aber es ist sowohl in Europa als auch in Amerika weit verbreitet. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie auf einem Kontinent geblieben ist und nur da so ein urbaner Mythos ist. Ja, und es gibt eine 2000 Jahre alte ähnliche Darstellung von Caesar, dem aus Asterix, der in De Bello Gallico über Elche etwas Ähnliches geschrieben hat. Und zwar schreibt Caesar darin, dass Elche im Stehen schlafen an Bäume gelehnt.
Ah ja.
Warum machen sie das? Sie haben keine Knie und deshalb sind die Hintergliedmaßen quasi so wie so ein Brett. Mhm. Und deshalb müssen sie ja im Stehen schlafen.
Okay, und sich anlehnen.
Genau, richtig. Anders geht es ja gar nicht. Und Cäsar schreibt dann über die Germanen, dass sie Elche jagen, indem sie die Bäume, an die die Elche sich lehnen, ansägen. Und dann lehnt der Elch sich da dran.
Der hatte aber eine gute Fantasie, du.
Hammer, oder?
Oder was Nettes zu rauchen.
Ja. Und dann kippt der Elch halt um, weil der Baum ist angesägt und da er keine Knie hat, kann er auch nicht wieder aufstehen und der Germane muss halt nicht umständlich jagen, sondern kann den Elch halt vor Ort erlegen. Mhm. Ziemlich praktisch.
Ja.
Fazit für mich aus dieser ganzen lustigen Recherche ist, dass wir innerhalb von 2000 Jahren, was so Mythen angeht, nicht so richtig weitergekommen sind. Mhm. Ist eigentlich das Gleiche. Ja, so viel zum Thema Kühe schubsen.
Ich werde das Bild nicht mehr los, wie der Triceratops auf dem Rücken liegt und wie ein Käfer mit den Beinen rudert.
Wirklich, ja. Ja, naja. Also ich denke, heute haben wir ein paar der wichtigen, der wirklich essentiell wichtigen Mythen im Tierreich aufgeklärt.
Ja. Fake News sind hiermit aus der Welt geräumt.
Ja, definitiv. Gute Arbeit.
Ach ja, sehr schön, Karim.
Wunderbar. Dann sind wir schon wieder durch für heute.
Ich glaube auch. Dann hören wir uns ganz bald wieder.
Auf jeden Fall.
Super, ich freue mich.
Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss. Das war Folge Nummer 2. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Feedback, dann schreibt uns doch an breakingvet@gmail.com. Wie immer findet ihr Links zu Studien und Hintergrundinfos in den Shownotes. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut.